Ich würde gern mit euch Epheser 1, Vers 13 aufschlagen, bis 14. Ich lese es uns. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Jetzt habe ich noch eine zweite Übersetzung. Neue Genfer, die führt es ein bisschen mehr aus, ist mehr eine Übertragung. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch? Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Wo so ein Hase einem anderen Hasen sagt, wie lieb er sich hat. Das gibt es jetzt auch mittlerweile als Auffaltbuch. Und das Hauptding ist immer so, der große Hase sagt, ich habe dich so lieb und mach die Arme so breit, also von hier bis hier. Und der kleine Hase sagt das dann auch und die sagen sich halt, wie lieb sie sich haben. Und irgendwann sagt, glaube ich, der kleine Hase, dass er den großen Hasen lieb hat, von hier bis da nach hinten oder bis zum Mond, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich meine Kinder vorgestern ins Bett gebracht und dann habe ich meiner Tochter gesagt, ich habe euch so lieb. Ich habe das allen Kindern gesagt, genau. Und dann habe ich gesagt, von hier bis zum Mond habe ich euch lieb. Und dann hat meine Tochter gesagt, und ich habe dich lieb vom Erdkern bis zum Mond. Und dann habe ich sie gefragt, woher sie denn weiß, dass es einen Erdkern gibt. Das hat sie irgendwie im Kindergarten von Kilian gehört, dass die Erde einen Erdkern hat. Das ist immer ein großes Thema. Und seither hat sie mich lieb vom Erdkern bis zum Mond. Und heute Morgen hat sie auch was Schönes gesagt. Wir sind hierher gefahren und haben noch gebetet für den Gottesdienst. Und dann sagt sie irgendwie, gell Papa, Gott wohnt ja in unserem Herzen. Und obwohl der so groß ist, kann der trotzdem in dem kleinen Herzen wohnen. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt, genau. Und dann hat es noch ein bisschen ausgeführt, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich hat sie damit alles gesagt, von dem ich jetzt die letzten Predigten gesprochen habe. Gott hat uns lieb, vom Erdkern bis zum Mond, wahrscheinlich noch weiter. Und Gott wohnt in unserem Herzen. Und ich habe ja angefangen, über den neuen Bund zu sprechen, vor einiger Zeit. Und ich wusste nicht, wo die Reise hingeht, aber irgendwann bin ich dann bei der Tora gelandet, was die Tora für uns bedeutet, was das Gesetz bedeutet vom Alten Testament. Und irgendwann bin ich zum Heiligen Geist gekommen, das hatte ich gar nicht geplant, als ich gemerkt habe, dass die Tora ja kam mit Feuer vom Himmel am Berg Sinai. Und dass dann im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, der Geist kam mit Feuer vom Himmel. Und dass dieses Feuer vom Himmel für eine Offenbarung steht und dass der Geist Gottes für Offenbarung auch steht, weil er offenbart uns die Geheimnisse Gottes. Und jetzt sind wir tatsächlich über den Neuen Bund, über die Tora, über die Mitte der Tora, über das höchste Gebot beim Heiligen Geist gelandet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da soll ich noch bleiben. So komme ich heute zu dieser Stelle und es geht heute wieder um den Heiligen Geist. Und diesmal aber darum, dass der Heilige Geist, so heißt es hier in Epheser 1, Vers 13, ich nehme jetzt die Luther-Übersetzung, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist so eine Kernsache. Und dass der Heilige Geist uns als Unterpfand gegeben ist. Ich gehe vielleicht zurück zur Luther-Übersetzung. Das ist die Rede vom Evangelium, von der guten Nachricht, von dem Unterpfand und von dem, dass wir sein Eigentum sind. Und hier kommt es eigentlich noch besser raus, von diesem Unterpfand und von diesem Eigentum, dass Gott sich verbürgt, damit für die vollständige Erlösung. Das heißt, ganz einfach gesprochen steht hier, der Heilige Geist ist in unser Herz gegeben. Das steht in der Parallelstelle, komme ich nachher noch drauf. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist ist ein Unterpfand dafür, dass wir sein Eigentum sind, bis dahin, dass wir erlöst werden. Und das versuche ich heute Morgen zu erklären. Meine Tochter hat es eigentlich schon erklärt, damit wäre alles gesagt, aber ich versuche doch ein bisschen tiefer da reinzugehen. Und ich habe ein bisschen geforscht im alten Babylon 2000, 3000 vor Christus. Da taucht es zum ersten Mal auf, dass man so Siegel verwendet. Und zwar, was man ganz oft findet, sind so Rollsiegel. Das heißt, man hatte so eine Rolle und da war was abgebildet, entweder war es ein Gott, der abgebildet war, oder oftmals waren es aber auch einfach Initialen. Und dieses Siegel hat man eigentlich verwendet, in erster Linie, um Gegenstände im Haus zu versiegeln. Und in dem hat man sie markiert, damit klar war, das gehört mir in meinem Haus. Also ein Tongefäß, bevor man das dann fertig gebrannt hat, hat man dem ein Siegel drauf gemacht. Oder im religiösen Bereich, ein Gegenstand für die Götter, hat man das Siegel der Götter drauf gemacht. Also ein Siegel war so eigentlich ein ganz gebräuchlich, so, das hat einfach das Eigentum markiert. Was hättet ihr für ein Siegel oder hat jemand von euch ein Siegel? So, manche haben ja so einen Siegelring auch, manche coolen Prediger tragen das auch, vielleicht euch schon aufgefallen, aus Amerika. Hier komme ich zu dieser Parallelstelle, von der ich gerade gesprochen habe. 1. Korinther 1, Vers 22. 2. Korinther ist es, das ist falsch geschrieben. Und da heißt, er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Also hier geht es um Eigentum bei einem Siegel. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, das habe ich vorhin gemeint. Der Geist ist in unserem Herz als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Und Luther macht es immer viel kürzer, dass wir sind versiegelt und in unseren Herzen als Unterpfand den Geist gegeben. Ich finde diese neue Genfer Übersetzung irgendwie oft viel verständlicher. Dann gab es natürlich auch Siegelringe. Damit konnte man zum Beispiel einen Brief versiegeln. Das war jetzt im alten Babylon, also so 2.000, 3.000 vor Christus, noch gar nicht mit Wachs, sondern auch mit so Ton hat man das versiegelt und konnte den reindrücken. Später dann im alten Rom hat man auch mit Wachs Briefe versiegelt und es war immer so ein Zeichen davon, dass was geheim wird, dass was geschützt ist oder eben auch ganz oft, dass es das Eigentum von was ist. Also später wurde es dann auch auf Amtswegen oder wenn ein Brief vom König oder ein Dokument vom König wurde versiegelt. Auch Tiere hat man markiert, das macht man heute noch, glaube ich. Weiß nicht, was man heute drauf brandet. Nummern, ja, da geht es auch darum, wem die dann gehören, glaube ich. Und was man dann auch im religiösen Bereich oft findet, das ist jetzt eher so ein gemeißeltes Siegel, aber ein Abbild der Götter auf etwas drauf. Und irgendwann ist man dann so übergegangen, hat gesagt, dass auch das Siegel die Kraft des Gottes hat. Das heißt, was hier jetzt steht, ich führe das jetzt gar nicht so groß aus, ich gehe nachher nochmal drauf ein, dass wir versiegelt sind. Ich gehe zurück zu Epheser 1, Vers 13. Als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was hier passiert ist und worauf Paulus in Epheser 1, Vers 13 anspielt, ist, dass wir jetzt nicht mehr unser eigenes Eigentum sind, sondern als wir gläubig geworden sind, wurden wir jemandes anderes Eigentum. Darum geht es Paulus, das zu sagen. Wir gehören jetzt Gott. Und der Heilige Geist ist als ein Siegel auf unser Herz gedrückt. Dieses Siegel, also dieses Bild Gottes, was ja auch dann in dem religiösen Bereich auch manchmal das Bild der Götter drauf war, ist jetzt auf unser Herz drauf. Auf unserem Herzen sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und die Bedeutung hier in diesem Kontext ist, dass wir das Eigentum Gottes sind und dass Gott uns das bestätigt in uns drin, in unserem Herzen, indem er sein Bild seines Gottes und sogar sein Geist, der eine Person ist, uns da drauf drückt. Wir sind sein Eigentum. Und dann geht es weiter. Dann heißt es ja, welcher ist das Unterpfand? Epheser 1, Vers 14. Unseres Erbes. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal auf einem arabischen Markt und habt da was gekauft? Da muss man ja erstmal ziemlich verhandeln. Meistens setzen die das Zehnfache an von dem Preis, was es kostet, wenn man einen Teppich kauft. Habe ich wirklich schon erlebt. Und da muss man wirklich lernen, so unverschämt zu sein und auch das Zehnfache dagegen runterhandeln. Und ich habe mit meiner Frau eine Technik entwickelt, wenn wir da waren. Wir haben immer gesagt, Moment, ich muss erstmal meine Frau fragen. Da habe ich sie gefragt auf Deutsch. Meine Frau sagt, es ist zu teuer. Und so haben wir immer weiter runtergehandelt. Und wenn man jetzt auf so einem arabischen Markt sagt, ich habe gar nicht genug Geld dabei, das ist eigentlich auch ein guter Trick, dann kann man es, ich komme später nochmal, macht mal so eine Anzahlung, dann ist man immer noch in Verhandlungen und ist immer noch nicht fertig, aber man macht eine Anzahlung und das Wort dafür ist Arabon in Arabisch, auch im israelischen Kontext. Also das Wort kommt aus dem semitischen Bereich, aus dem Nahen Osten, aus diesem Sprachgebrauch. Arabon. Und Paulus gebraucht auch dieses Wort Arabon. Und es heißt so viel wie Anzahlung. Und wenn ich jetzt auf einem arabischen Markt anzahle, dann heißt es in dieser Kultur, wenn ich das angezahlt habe, gehört es mir. Also in Deutschland wäre das jetzt vielleicht nicht so, wenn man anzahlt, dann ist das eher so wie, ja, ich komme zurück und hole es dann irgendwann. Aber in dieser arabischen, semitischen Kultur heißt es, jetzt gehört es mir. Das heißt, hier geht es auch wieder um Eigentum und es heißt, ich komme irgendwann zurück, das zu holen. Wenn Paulus also davon spricht, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und dass der Geist uns als Anzahlung gegeben ist, dann ist das gleiche Thema hier wieder, dass wir das Eigentum Gottes sind. Und der Geist Gottes ist uns gegeben als eine Anzahlung. Gott gibt uns quasi seinen Geist, um uns schon mal zu zeigen, hiermit zeige ich dir und sage ich dir, ich habe dich schon gekauft. Aber es ist erstmal nur eine Anzahlung, das heißt, es ist wahrscheinlich vielleicht nur ein Fünftel oder ein Zehntel von dem, was eigentlich kommt. Und das Eigentliche, was kommt, das wird hier beschrieben in Epheser 1. Es geht eigentlich um das Evangelium der Rettung. Das Eigentliche, was kommt, ist, dass wir eines Tages gerettet sind und dass wir so, wie wir jetzt leben, dass wir verwandelt werden und einen neuen Leib bekommen und in eine neue Welt kommen. Ich lese dazu 1. Korinther 15, Vers 55. Vers 50 geht's los. Hier geht es jetzt darum, was diese Anzahlung beinhaltet. Es beinhaltet unsere Erlösung und hier ist es dargestellt. Hier geht es darum, 1. Korinther 15, Vers 50. Paulus spricht von einem Geheimnis, also was bisher nicht klar war. Aber dass wir verwandelt werden. Und zwar dann, wenn die Posaune erschallt, also wenn Jesus wiederkommt und das Ende der Welt einläutet, dann werden die Toten auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, Vers 53, muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dieses Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Also es ist eigentlich ganz stark, was da steht, dass dieses Verwesliche, was wir jetzt haben, das muss anziehen das Unverwesliche und das Sterbliche das Unsterbliche. Und dann heißt es ganz am Schluss, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Und die Anzahlung, jetzt komme ich zurück zu Epheser 1, der Geist ist, die soll uns bezeugen, dass wir eines Tages verwandelt werden und dass wir den Tod überwinden und dass wir nicht sterben werden, sondern dass wir verwandelt werden. Dass wir aus dem unverweslichen Leib kommen und dass wir die Unsterblichkeit anziehen und dass wir eines Tages mit Jesus diesen Tod überwinden. Und das wird hier erklärt, wenn wir jetzt genau hinschauen, Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Also hier, diese Anzahlung, da geht es um die Erlösung. Wir haben den Geist, um zu wissen, dass wir erlöst sind. Und Erlösung heißt, dass wir verwandelt sind und Erlösung heißt, dass der Tod überwunden ist. Und dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also es geht um die Verherrlichung seines Namens und um sein Lob. Es geht darum, dass wir sein Eigentum sind. Und es geht darum, um unsere Erlösung hier. Und das Ganze wird genannt in Vers 3 des Evangelium. Also da steckt enorm viel drin. Das finde ich immer das Problem, auch beim Vorbereiten. Ich bereite mich auf was vor, denke, ja, jetzt nehme ich den Vers. Und dann steckt da so viel drin, ich komme von einem Hyperlink zum anderen und dann muss ich wieder mich sammeln, um was geht's eigentlich? Das Gute ist, dass ich ja den Heiligen Geist auch habe als Partner, der euch ja sein Wort, wer hat denn das Wort Gottes verfasst? Wer ist denn der Verfasser des Wortes Gottes? Der Heilige Geist. Es heißt ja, das steht auch in 1. Petrus, dass es Gott eingehaucht ist, Theopneustos, das Wort Gottes. Und 2. Timotheus 3, Vers 16, dass es nützlich ist zur Erbauung, zur Lehre, es steht geschrieben, das Wort ist inspiriert. Das heißt, die Bibel ist eigentlich das einzige Buch, wo wir auch den Geist Gottes brauchen, weil er ist ja der Autor, damit es uns erklärt. Und das Gute ist, dass der Geist Gottes mit mir arbeitet und euch das erklärt. Ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, aber das entlastet mich immer wieder. Ich rede eigentlich nur von mir selbst jetzt gerade. Und der Geist Gottes, der macht euch das jetzt groß. Und ist der Kern aber in Epheser 1, Vers 13, und das verstehe ich so, das habe ich jetzt nirgends gelesen, ich verstehe das so, hier geht es um das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Und die gute Nachricht bedeutet, wir sind nicht mehr Eigentum eines anderen, sondern wir sind jetzt das Eigentum von Gott. Das ist die gute Nachricht. Wir wurden erkauft. Und wenn wir hier wieder einen Hyperlink machen, wir wurden erkauft durch sein Blut, heißt es in Petrus. Der Preis war sehr hoch und Jesus hat bezahlt mit seinem Blut. Und weil wir erkauft wurden durch das Blut am Kreuz, gehören wir jetzt nicht mehr uns selbst, sondern wir sind sein Eigentum. Und es hat jetzt aber eigentlich eine ganz positive Seite. Man könnte jetzt denken, das ist ja was Negatives, jetzt gehöre ich nicht mehr mir selbst. Ich sehe das als was Positives. Wie war denn das jetzt damals, wenn jetzt dieser Tonkrug mir gehört und mein Siegel war da drauf? Ich verstehe das so, dass niemand mir das wegnehmen konnte, sondern dass das mir gehört hat. Dieses Siegel, so verstehe ich das in diesem Kontext, was das Eigentum bedeutet, bedeutet eigentlich, niemand kann das wegnehmen. Niemand kann das angreifen, das gehört mir. Und wenn Gott uns sein Siegel durch seinen Heiligen Geist in unser Herz, heißt in 2. Korinther 1, Vers 22, dann sind wir versiegelt, wir gehören ihm. Und das ist eine geistliche Realität, das ist hier das Wort Gottes, was sagt, in eurem Leben ist was passiert, das ist unabänderlich. Und es hat die Konsequenz, dass ihr eines Tages euer Verwesliches in was Unverwesliches verwandelt wird. Es hat die Konsequenz, dass ihr erlöst seid, weil wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm. Und jetzt passiert aber Folgendes: In der geistlichen Welt gibt es immer wieder Versuche, und das beschreibt Jesus mit Wölfen oder Bären, seine Schafe zu reißen und seine Schafe zu töten. Und Jesus ist aber ganz deutlich und sagt in Johannes 10, wo er diese Ich Bin-Worte auch bringt, es sagt, meine Schafe hören meine Stimme, Johannes 10, Vers 28. Dann geht es weiter und heißt, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn hier also steht, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, dann heißt es, wir sind Gottes Eigentum für immer und ewig. Das kann niemand und nichts zerstören. Und das möchte ich heute Morgen in euren Herzen etablieren, dass das ganz tief in euer Herz fällt. Niemand und nichts in dieser Welt da draußen kann das zerstören, dass ihr sein Eigentum seid. Niemand. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Da kommen Wölfe, da kommen Schafe, die kommen. Aber niemand kann das. Niemand. Weil ihr habt das Siegel des Heiligen Geistes in eurem Herzen. Und das ist eine Realität. Und das ist das Evangelium. Und ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dass sich da ein Schalter in uns umlegt. Weil ich glaube, dass es, ich empfinde gerade wie so eine Welle, jetzt aus der geistlichen Sicht, die versucht, uns das wegzunehmen. So empfinde ich das gerade. Vielleicht betrifft es nur mich in mein Leben, aber ich habe das so das Gefühl, dass es auch in der geistlichen Welt gerade so eine Welle kommt über die Gemeinde und über die Gläubigen, die versucht, uns das zu nehmen. Und ich glaube, es wird uns genommen, so spricht Jesus ja in seinen Endzeitreden, Matthäus 24. Er sagt, passt auf, dass euch niemand verführt, sagt er, ist ganz wichtig. Und ich glaube, es kommt gerade so eine Welle mit dem Thema Angst. Angst ist eigentlich was Gutes. Angst, es gibt so angeborene Ängste, zum Beispiel Angst vor Höhe. Ich weiß nicht, wer von euch hat die überwunden. Wenn ich in Emding auf den Eichbergturm gehe, da schlottert es bei mir und ich gucke da runter, habe ich immer Angst, dass ich runterfalle, obwohl das total safe ist. Ist jemand von euch jemand, der keine Höhenangst hat? Wird jemand von euch mit dem Fallschirm springen? Also es ist eine natürliche Angst eigentlich vor Höhe. Manche haben die überwunden und das gelernt, dass es nicht so schlimm ist. Und es soll uns eigentlich schützen. Angst ist ein Schutzmechanismus, der uns gegeben ist. Das ist was Gutes. Oder Angst vor Dunkelheit ist was Angeborenes. Aber es gibt auch Angst, die wir erlernen. Jetzt komme ich aus der Psychologie. In der Psychologie sagt man, Angst ist oft was Erlerntes. Man hat ein Erlebnis und lernt es dann. Und ich glaube aber, es gibt auch noch Angst, die kommt in uns rein. Und das beschreibe ich jetzt als eine geistliche Sache, wenn wir manipuliert werden. Also wenn wir betrogen werden. Mir fällt gerade noch ein, ich habe mal in Emmendingen gearbeitet. Das war schon immer ein Traumjob von mir, Verkäufer. Ich wollte eigentlich Kioskbesitzer werden, das ist heute noch mein Traum. Leider verkaufen die so viel Zigaretten und Alkohol. Aber es ist immer noch ein Traumjob von mir, dann das Geld so einzusortieren in so ein Münzfach. So. Auf jeden Fall, deswegen habe ich im Bauwagen gearbeitet, weil ich das liebe. Und mein Chef kam immer morgens rein und meinte, die Reifen für die Schubkarren da rechts, die macht er jetzt weg. Da am Eingang. Ich sage, warum? Er sagt, die dünsten sowas aus und das ist krebserregend. Und deswegen macht das jetzt da nach hinten, damit er es nicht mehr riechen muss. Er hatte immer so Ängste und das ganze Arbeitsalltag war immer auf Ängsten aufgebaut. Immer irgend so Spezialängste. Und ich beurteile das nicht. Ich selber hatte früher eine Angst, eine spezielle Angst, die habe ich nie jemand erzählt. Ich erzähle sie euch jetzt. Ich hatte Angst, mit jemand alleine in einem Raum zu sein und nicht zu wissen, was ich reden soll. Die Angst hatte ich früher. Und dann saß ich manchmal mit Leuten allein im Auto und dann gab es die Situation, wo ich nicht wusste, was ich reden soll. Und dann hat sich das wieder bestätigt. Aber irgendwann hat Gott mich da freigesetzt, wo er angefangen hat, mit mir zu arbeiten. Aber Angst eben, und ich will auf diese geistliche Dimension hinaus, gibt es auch als geistliche Dimension. Und das verstehe ich so, dass wir manipuliert werden, etwas zu glauben, was nicht stimmt. Also Angst hat ihre Macht, glaube ich, nur darin, wenn jemand anders oder wenn ich etwas glaube, was nicht stimmt. Also Angst ist ja irrational. Das mit den Reifen mag jetzt vielleicht gestimmt haben, aber es gibt Ängste, die sind nicht rational. Es gibt ja viele, viele Sachen, mir fällt jetzt nichts ein, aber es gibt bestimmt auch die Angst, draußen zu sein oder die Angst, sich zu verletzen. Das ist aber oft irrational. Man glaubt eigentlich was in der Zukunft passieren wird, was aber wahrscheinlich gar nicht so kommt. Das ist, so definiere ich Angst. Ich bin jetzt kein Psychologe, es ist so meine Überlegung. Ich habe das auch nirgends gelesen, so verstehe ich Angst. Angst verstehe ich so, ich glaube etwas, was nicht stimmt. Und dann handle ich so und dann passiert es vielleicht auch so. Und ich glaube aber die Urangst, Angst ist übrigens ein Tabuthema, gell? Darüber redet man nicht. Kinder machen das noch so, jetzt, da hört man das mal, dass sie sagen, ich habe Angst, aber wir Erwachsenen nicht. Ich glaube, die Urangst, und das ist auch mein Verständnis davon, habe ich auch nirgends gelesen, aber ich glaube, die Urangst ist die Angst vor unserer Existenz, dass unsere Existenz scheitert oder erschüttert wird. Und hinter dieser Urangst steckt aus meiner Sicht auch die Angst vor dem Tod oder die Angst davor, wenn ich krank werde, werde ich sehr leiden müssen oder werde ich sterben? Wie wird es sein? Ist aus meiner Sicht die Substanz der Urangst. Man hat so Studien jetzt gemacht, auch während dieser letzten 2 Jahre der Pandemie und hat festgestellt, dass es einen starken Zuwachs an Ängsten gibt und an Depressionen. Weltweit ist Angst was Stärkeres geworden. Und wenn ich jetzt draußen bin und rede mit Menschen, es gibt ja tatsächlich immer nur noch ein Thema, hier, das, ist immer das gleiche Thema, gerade noch. Und ich frage mich gerade, wo hake ich denn ein und was ist denn meine Antwort auf diese Welle der Unsicherheit oder auch Angst, die gerade auf uns zukommt. Und die, wieso nehme ich das wahr und so versucht zu überrollen. Ich empfinde gerade so eine, wie das so eine Welle auf uns zukommt, aus der Finsternis, die versucht, uns zu überrollen. Und ich glaube, deren Inhalt ist Angst. Und ich beziehe das jetzt nicht nur auf die Pandemie, ich beziehe das auf unsere Gesellschaft. Da kommt irgendwas, das macht uns Angst. Ich kann es auch selber nicht greifen. Aber ich habe im Gebet eine Sache von Gott bekommen, dass ich das euch heute weitergeben soll, dass wir Gottes Eigentum sind und dass wir dass das die Wahrheit ist, die wir dieser Angst entgegenhalten können, dieser Existenzangst. Und dass, wenn wir das verstehen, dass wir erkauft sind an diesem Kreuz und dass wir sein Eigentum sind, dass wir dadurch diese Angst und diese Welt, dass wir das überwinden. Weil diese Wahrheit vom Heiligen Geist, das ist eine Wahrheit aus einer anderen Welt. Und diese Wahrheit hat die Kraft, das, was hier in der Welt ist, zu überwinden. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das so deutlich machen kann, aber ich habe wieder den Heiligen Geist, der mir hilft. Ich glaube, dem Heiligen Geist geht es darum, so hatte ich das, es geht ihm darum, dass wir das, was gerade auf uns zurollt, überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes, und die kommt durch sein Wort. Das Wort ist ja auch von ihm. Durch das Wort Gottes und durch die Kraft des Geistes überwinden wir das, indem wir wissen, dass wir Gottes Eigentum sind und dass wir, weil wir sein Eigentum sind, das überwinden, und wir überwinden auch den Tod. Das ist das Entscheidende. Und das habe ich gelesen in 1. Korinther 15, Vers 50. Ich rede manchmal so schnell, Entschuldigung, aber es sprudelt dann so. Und hier steht es, dass wir, der Tod ist entmachtet, der Tod ist verschlungen, und das ist das Evangelium. Wo ich quasi heute Morgen hin will, ist, dass wir dieses Evangelium für uns wieder in Anspruch nehmen, dass wir das auch aussprechen, dass wir das der Welt bringen und dass wir dadurch diese Angst vor dem Tod überwinden. Und hier wird es auch nochmal beschrieben, 2. Timotheus 1, Vers 10, ganz am Schluss fange ich an zu lesen, der letzte Satz, drittletzte Zeile: Er, unser Retter, rechts, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist, so sagt es das Evangelium. Das heißt, ein Aspekt des Evangeliums ist, dass der Tod überwunden ist. Und das ist meine Botschaft an euch, und das ist, glaube ich, die Botschaft des Heiligen Geistes. Der Tod ist überwunden. Wir als Gläubige brauchen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Nichts kann uns was anhaben. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, weil wir sind sein Eigentum. Auch nicht der letzte Feind, der Tod. Und deswegen brauchen wir uns nicht fürchten vor dem, was in Zukunft kommt. Der Heilige Geist möchte uns Hoffnung machen für diese Zukunft, weil wir sind sein Eigentum. Und es gibt eine Anzahlung, und das ist der Heilige Geist. Und der möchte uns das jeden Tag immer wieder deutlich machen. Und das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und mit dieser Wahrheit dürfen wir die Lüge überwinden, die Lüge der Welt. Die Lüge, die uns versucht, das wegzunehmen, indem sie uns manipuliert und uns Angst macht. Wir sind berufen zu überwinden, weil wir den Tod überwinden in Jesus Christus und durch sein Blut. Tut mir leid, es sprudelt aus mir raus. Ich hoffe, ihr kommt mit, aber es ist ja immer ein Punkt. Der Punkt ist, wir überwinden das. Und es braucht einen geistlichen Durchbruch bei uns, dass das nicht andockt, diese dunkle Welle, sondern dass wir das überwinden. Und dass wir dann auch, und das ist das Evangelium, heißt es hier, und das Evangelium wurde auch vorher gebraucht, also die gute Nachricht, dass wir das bringen in diese Welt. Und dass wir, wenn wir in so Gesprächen sind, wo es wieder darum geht, dass hier wieder, da wieder, da wieder, da Pandemie, ich versuche dieses eine Wort heute nicht zu benutzen, dass wir dann sagen, hey, aber ich hab was. Hey, ich habe eine gute Nachricht. Und dass wir das auch mal sagen, hey, also ich mache mir zwar auch Sorgen, dass ich vielleicht krank werden könnte, aber weißt du, was ich weiß? Ich weiß, ich bin sein Eigentum. Und weißt du, was ich auch weiß? Dass selbst wenn ich irgendwann sterbe, und das könnte ja tatsächlich passieren, oder auch krank werde und leide, eins weiß ich bin sein Eigentum. Und wenn ich sein Eigentum bin, dann wird er es auch nicht zulassen, dass bestimmte Dinge an mich rankommen, weil er ist ja der Bestimmer. Wenn ich sein Eigentum bin und versiegelt, dann bestimmt er auch, was in mein Leben kommt, weil ich gehöre ja ihm. Vielleicht ein besseres Bild ist dieses Bild von dem Sklaven im Alten Testament, heißt in 2. Mose. Wenn ein Sklave irgendwann frei war, konnte er zu seinem Meister sagen, ich will dein Eigentum werden. Und dann steht in 2. Mose, sollte ihm der Meister mit einem Stück Holz durch das Ohr hauen, damit er sein Eigentum ist. Wir sind sein Eigentum. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und das ist das Evangelium. Und das muss wieder in unserem Sprachgebrauch und in unserem Alltag vorkommen, wenn wir mit Menschen reden. Das Evangelium. Dass wir haben Hoffnung auf diese Erlösung. Jetzt steht hier noch auf meinem Blatt praktische Anwendung. Da steht, wenn Furcht reinkommen will, sag, dass du Gottes Eigentum bist. Und dass der Tod keine Macht über dich hat, denn Verwesliches wird verwandelt werden in Unverwesliches. Wenn Menschen über Corona sprechen, dann erzähle von der Kraft des Evangeliums. Ich komme zum Ende, aber so zwei kurze Sachen habe ich noch. Luther hat ja diese vier Solis gebracht, ne, der Reformation. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola. Und es gibt noch ein fünftes Soli. Das vergessen wir manchmal, das heißt Solo Verbo. Und es heißt allein das Wort. Er meint damit das Wort Gottes. Aber was er eigentlich meint, wenn man seine Schriften liest, er meint allein das Evangelium. Und Luther hat gesagt, dass es wichtig ist in unserer Verkündigung und in unserer Sprache, dass wir immer von der guten Nachricht sprechen. Das heißt, als Prediger sollen wir nicht nur über die Sünde sprechen und sonst was, sondern immer über diese gute Nachricht. Ich war im Karlsruher Zoo und ich habe einen weißen Pfau gesehen. Ich habe jetzt gelesen, es ist kein Albino, sondern es ist irgendeine Störung in, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist einfach jetzt so ein Bild für euch als Vergleich, eine Analogie nennt man das. Ein Pfau ist wunderschön. Und das vergleiche ich jetzt mit dem Evangelium und mit uns. Das Evangelium ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber wir bringen das manchmal nicht. Wir lassen uns tatsächlich auf diese Diskussion ein, zu diskutieren, das und das und das, statt dass wir mal einen Satz sagen vom Evangelium, von Jesus und sagen, hey, aber ich bin Gottes Eigentum, ich weiß, auch wenn ich krank werde, ich gehöre ihm und ich weiß, dass nur das an mich ran. Und so sind wir, haben das Evangelium und es ist wunderschön, aber wir schlagen dieses Rad nicht, weil wir, ich weiß nicht, verunsichert sind und denken, das kann man jetzt nicht sagen, aber Gott fordert uns heraus, schlagt doch dieses Rad des Evangeliums, das ist sowas Schönes und sowas Gutes, was wir zu bringen haben, schlagt doch dieses Rad. Und das Rad ist ja dann das Werben, es ist das Werben um die Henne und dass wir wieder werben um den Menschen und dieses Rad des Evangeliums schlagen. Und das ist aus meiner Sicht der Kern von Epheser 1, Vers 13 und 14. Es geht nämlich tatsächlich um das Evangelium der Rettung. Amen.